12cast. Über Marken, Medien und die Menschen dahinter.
Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge von 12cast. Ich bin Benny Meyeron.
Nice try, Felix. Ich bin Benny Meyeron. Aber wie ihr hört, heute sitze ich nicht allein vor dem Mikro, denn wir haben richtig gute Neuigkeiten. Keine Sorge, ich werde nicht ausgetauscht, aber ihr bekommt ab sofort mehr 12cast auf die Ohren. Wir verdoppeln die Frequenz und die Zahl der Hosts. Künftig wechsle ich mich mit unserem Serviceplan Group CMO Felix Bartels hinter dem Mikro ab.
Ja, ich hab's versucht mit der Benny-Imitation. Okay, Ergebnis ausbaufähig, aber ich rede einfach weiter. Und ich freue mich riesig darauf. Als Co-Host spreche ich künftig mit CMOs und Thought-Leadern über Themen, die unsere Branche bewegen. Also Transformation des Marketings, Markenführung, Leadership, Customer Experience, Community, Kampagnen und natürlich KI, ohne die heute kein CMO mehr auskommt. Aber vor allem geht es um einen authentischen und ehrlichen Blick hinter die Kulissen, auf die Herausforderungen, Erkenntnisse und auch die Fails im Alltag von Marketingverantwortlichen und Thought-Leadern, von denen wir alle etwas lernen können.
Also, doppelte Hosts, doppelte Folgen, doppelte Meinung und mindestens doppelt so viele Gelegenheiten, Marketing neu zu denken. Ich freue mich sehr, dass wir uns den Hoststuhl jetzt teilen, Felix.
Ich mich auch. Vielen Dank, Benny. Und wir starten meine Premiere gleich mit zwei absoluten Hochkarätern. Yvonne Wutzler und Thorsten Mühl von Cosnova, frisch gekürte CMOs of the Year. Die beiden verantworten bei Cosnova die Markenführung der Marken Essence und Catrice, die aus den Drogerien in über 90 Ländern nicht mehr wegzudenken sind und in den letzten Jahren mit ihrem Community-First-Ansatz ein wirklich unglaubliches Wachstum hingelegt haben.
Gib uns doch gleich schon mal einen kleinen Teaser für die Folge, Felix.
Naja, es geht um alle Themen, die CMOs und Marketing-Expertinnen und Experten beschäftigen, egal ob Startup oder Konzern. Also wie verändert sich die Rolle moderner CMOs? Warum ist Nähe zur Community heute wichtiger als manches Mediabudget? Wie führt man Teams, die gleichzeitig schneller, kreativer und experimentierfreudiger werden oder werden müssen? Was kann KI im Marketing und was kann sie nicht? Und natürlich, was kann man von einem Unternehmen lernen, das sein Portfolio zu 50% im Jahr erneuert? Also ein ehrliches, offenes, sicher sehr energiegeladenes Gespräch und ein hoffentlich ziemlich gutes für meine erste Folge.
Dann halte ich euch mal nicht länger auf. Viel Spaß mit Felix, Yvonne und Thorsten und willkommen zur Folge 19 vom 12cast. Let's go!
Hallo Yvonne, hallo Thorsten, vielen Dank für eure Zeit. Super schön, dass ihr da seid. Ich freue mich total. Das ist heute die Folge 19 des 12casts, aber für mich ist das heute ein besonderer Moment. Das ist nämlich meine erste Episode als Host. Und umso besser ist es, dass ich euch beide dabei habe, zwei echte Hochkaräter des Marketings. Ihr seid zum CMO of the Year 2025 gekürt worden. Nochmal meinen ganz herzlichen Glückwunsch. Und ihr verantwortet bei Cosnova das Marketing, Wachstum, Transformation und vermutlich ganz viele Produkte, die bei unseren Zuhörenden im Bad stehen, in jedem Fall, wenn sie Kinder haben. Yvonne, Thorsten, schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank, Felix. Wir freuen uns total.
Genau, wir geben uns Mühe, dass das für dich auch erfolgreich wird.
Ja, danke. Da sitzen wir im selben Boot, das finde ich gut. Yvonne, bevor wir ins Fachliche einsteigen, wie hat sich für dich die Auszeichnung CMO of the Year eigentlich angefühlt? Hat sich seitdem irgendwas verändert?
Ja. Ich würde sagen, angefühlt hat sich tatsächlich so ein bisschen surreal, weil wir natürlich schon mega geflasht waren, dass wir überhaupt auf der Liste waren, schon im Jahr davor. Und diese Auszeichnung jetzt wirklich zu gewinnen, surreal, dass unser Erfolg, die Arbeit, die wir leisten, die wir reinstecken in die Marken, auch so gesehen wurde. Was hat sich verändert? Tatsächlich so ein bisschen was, wenn ich jetzt auf Veranstaltungen bin, erkennen mich tatsächlich Leute und sagen, hey, du hast doch den Award gewonnen. Das ist definitiv neu für mich. Wir waren bei Cosnova ja immer so ein bisschen unterm Radar, würde ich sagen. Und das hat sich da jetzt so ein bisschen verändert.
Also schön, so ein positiver Effekt.
Ja.
Thorsten, Yvonne hat schon gesagt, was Besonderes. Ich finde es ja auch besonders, vor allem, dass ihr beide ausgezeichnet wurdet, denn ihr seid ja eigentlich kein klassisches Jobshare-Couple, sondern ihr habt ja eigenständige Rollen bei Cosnova, auch wenn die eng verknüpft sind. Was würdest du sagen, Thorsten, ist das Rezept für eine so enge und gute, weil erfolgreiche Zusammenarbeit?
Also vor allem ist es, glaube ich, der starke Glaube, dass wir das nur gemeinsam als Team machen können und dass wir auch mit so einer wahnsinnig starken Uneitelkeit, wenn es jetzt das Wort gibt, agieren, wie ich finde, dass hier nicht die persönliche Agenda oder politisches Denken irgendwie eine Rolle spielt, sondern dass wir wirklich versuchen, gemeinsam das Marketing, jetzt ja mit der fantastischen Kollegin der Isa noch als dritte Person, gemeinsam zu gestalten und uns echt auf das Unternehmen und das Vorwärtsbringen des Marketing im Unternehmen konzentrieren. Und das geht nur über Teamwork und ganz, ganz tiefes Vertrauen. Und das macht das, glaube ich, so besonders.
Es ist bestimmt besonders und ich glaube auch, es gibt Uneitelkeit, wenn auch nicht mehr allzu häufig in unserem Business, aber das ist sehr schön und das ist ja sicherlich eine Stärke. Frage an euch beide, was ist denn eure Lieblingsstärke bei dem jeweiligen anderen? Vielleicht möchtest du anfangen, Yvonne.
Ja, was ich wirklich bewundere, ist, dass du, Thorsten, ja immer in the know bist, was das Digital Game betrifft. Also wenn ich jetzt irgendwo eine Frage hätte und habe mal gehört, da gibt's eine neue Plattform, scheint irgendwie cool zu sein, wäre Thorsten immer die erste Person, zu der ich gehen würde. Was hältst du davon? Weil ich ganz sicher bin, dass er es wahrscheinlich schon ausprobiert hat, wahrscheinlich sich schon eine Meinung gebildet hat und ja, bestimmt auch sagen kann, lass mal noch abwarten, das muss noch ein bisschen wachsen oder genau richtig, da müssen wir jetzt drauf springen. Und das ist eine Fähigkeit in der heutigen Zeit, die für unser Unternehmen, aber wahrscheinlich für viele andere Unternehmen auch unschätzbar ist, weil natürlich viel los ist, wie wir alle wissen, ne? Und so viel passiert und Thorsten ist einfach immer in the know.
Das ist schön. Ja. Thorsten, jetzt hast du Zeit gehabt, dir auch die Lieblingsstärke von Yvonne rauszusuchen.
Das Gute ist, da brauche ich keine Zeit, da muss ich nicht drüber nachdenken. Yvonne ist ein ganz herausragender, besonders empathischer Mensch. Und ich finde, das ist eine ihrer absolut großen Stärke, die Leute so dadurch auch mitzunehmen und zu begeistern. Und das schätze ich unheimlich an ihr. Außerdem habe ich, und das haben wir durch einige Store-Checks, die wir gemeinsam gemacht haben, habe ich sehr viel gelernt. Sie ist eine ganz, ganz starke Produkt- und Markenexpertin und nach so vielen Jahren in der Color-Kosmetik-Industrie wirklich eine ganz, ganz große Expertin, was Produkte, Innovation, Trends angeht. Und was du zum Digitalen sagst, würde ich in jeder Color-Kosmetik-relevanten Frage nicht stellen.
Das klingt schon nach einem ziemlich perfekt Match, aber ich finde, so erlebt man euch auch. Ich durfte euch auch schon live erleben, wir haben uns kennengelernt. Das ist wirklich super sympathisch und das, was ihr sagt, finde ich, spürt man auch. Und wir kommen später nochmal auf das Führen und Miteinander zurück. Ich würde jetzt aber gerne erstmal auf ein paar Themenfelder eingehen und da einsteigen, die, glaube ich, das Besondere und auch den Erfolg von euch und den beiden Marken Essence und Catrice ausmachen. Denn ich finde, was man unter anderem über Cosnova wissen sollte, ist, dass ihr zum Beispiel mit Essence die meistverkaufte Kosmetikmarke Europas seid. Und Cosnova hat allein in den letzten 3 Jahren eine Umsatzverdopplung hingelegt. Ja, allein in 2024 hatte die ein Nettoumsatzwachstum von 17% auf jetzt fast 1 Milliarde Euro. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Und ich möchte versuchen herauszufinden, wie das wirklich klappt. Und da wäre mein erster Themenblock das Thema Nähe und Authentizität zur Zielgruppe. Ich habe gelesen, ihr sagt, ihr wollt Erlebnisse statt Störgefühle schaffen. Finde ich eine sehr schöne, treffende Aussage in der Werbung. Ihr sucht ganz gezielt die Nähe zur Community und ihr kommuniziert mehr über Vertrauen und Qualität als über Status, weil eigentlich ja in der Kosmetikbranche üblich ist oder war, stark über Status zu kommunizieren. So wart ihr zum Beispiel die erste Kosmetikmarke auf Facebook vor sage und schreibe 15 Jahren und seid auch in Social Selling in Deutschland, in anderen Märkten sowieso, aber auch in Deutschland eingestiegen, obwohl das hier eigentlich noch gar nicht so eingespielt ist, was Vertrauen angeht, was Infrastruktur angeht. Thorsten, wie schafft man das denn jetzt tatsächlich so nahe zu sein? Denn es ist ja kein Geheimnis im Marketing, dass man am besten Teil der Community sein soll. Aber was bedeutet das deiner Meinung nach wirklich im Daily Job? Was sind am Ende die vielleicht 3 wichtigsten Faktoren, so nahe an der Community zu sein, Teil der Community zu sein, wie ihr das schafft?
Also ist es für uns nur ein bisschen philosophische Frage im Unternehmen auch, dass wir gesagt haben, Consumer Centricity oder dieses Consumer Centricity Mindset ist eine unserer Fundamente, eine unserer ganz, ganz großen Stärken, die nicht nur fürs Marketing, sondern fürs gesamte Unternehmen geben. Und jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter soll und muss sich challengen sozusagen, lebe ich in meinem Day-to-Day-Life dieses Consumer-Centricity-Mindset. Ich finde, es ist ganz wichtig, das zu verstehen, weil das so ein bisschen oben drüber liegt und uns dann vielleicht ein bisschen leichter macht, im Marketing auch den Fokus so sehr stark auf die Community zu legen. Wir haben, und da bin ich wahnsinnig stolz drauf, in den letzten knapp 12 Monaten wirklich auch ein Community-Team gebaut. Das, was wir immer schon richtig und gut gemacht haben, haben wir versucht zu professionalisieren mit einem Team, mit, ich glaube, mittlerweile dort 6 oder 7 Mitarbeiterinnen, die dort arbeiten, mit Werkstudentinnen, auch Leute, die wahnsinnig jung sind, um total nah an der Culture, an der Community zu sein. Und so von der Strategie haben wir komplett gesagt, okay, es ist nicht mehr weg von Customer Management hin zu Community Experience. Und ich glaube, diese Philosophie ist ganz entscheidend. Und für uns sind, wie haben wir es genannt, be relevant, be present, be personal. Das sind die wesentlichen Treiber unserer Strategie oder Philosophie dazu. Und wir wollten tatsächlich einfach hinkommen von, wie man so schön sagt, von einer Connection mit der Community zu einem Belonging. Und wie schaffen wir das? Durch einen wirklichen 1:1 Dialog auf allen Social Plattformen, durch persönliche Messages, aber auch Co-Creation. Wir laden Leute tatsächlich ein zu uns ins Unternehmen. Wir machen Mini-Workshops mit denen. Wir feiern, zelebrieren das Ganze. Wir machen also auch dort sehr viel In-Real-Life-Events, wie man jetzt aktuell so schön dazu sagt. Ein ganz wesentlicher Baustein. Und wir sind vor allem sehr, sehr stark, was die Sprache und Tonalität angeht, in dem Austausch mit der Community. Und das gibt denen natürlich schon ein Gefühl, dass die Marken sehr, sehr nahbar sind und sehr, sehr anfassbar sind, weil es einfach überhaupt keine Distanz gibt zwischen dem, was wir als Unternehmen oder als Marketingabteilung tun und dem Endkonsumenten, der Endkonsumentin, die unsere Produkte kauft.
Mhm. Total spannend, weil du sagst, okay, also ich verstehe und ich glaube auch, dass das Wichtige zu sagen, wir haben wirklich den Layer drüber, dieses gemeinsame Verständnis, diese Philosophie. Dann finde ich gut, du hast ja ein paar Beispiele genannt, wirklich so, wie schafft man jetzt wirklich diese Nähe? Yvonne, und wurde gerade angesprochen vom Thorsten auch, ne? Ihr habt Werkstudenten, ganz viele junge Menschen, aber ihr habt ja doch ein sehr diverses Team. Also eben Gen Z, erfahrene Markenprofis, Tech-Spezialisten, Kreative. Wie bringt ihr all die Menschen zusammen? Da geht es ja auch viel um Vertrauen und Nähe. Wie schafft ihr das dann eben im Täglichen?
Ja, ich würde sagen, dass es bei uns eigentlich ganz natürlich kommt durch unsere Unternehmenskultur und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Es gibt im Prinzip keine große Distanz, also weder zu unseren Ownern noch über uns als Geschäftsführung, ob du Praktikant bist, ob du ein Direktor bist bei Cosmova, erstmal egal, weil der Input zählt, deine Ideen zählen, deine Leidenschaft zählt und deswegen glaube ich, bringst du Teams direkt von der ersten Minute zusammen, weil da keine wirkliche Distanz da ist, kriegen wir auch meistens geschildert. Ne? Wenn jemand irgendwie so einen Monat bei Cosmova ist, fühlt sich irgendwie an, als wäre ich schon ein halbes Jahr dabei, weil ich so herzlich aufgenommen wurde und manchmal fühle ich mich vielleicht blöd dabei, aber das macht gar nichts. Ich kann alles fragen, jeder ist hilfsbereit. Und ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, dass man reinkommt ins Unternehmen und wirklich gleich willkommen ist und das Gefühl hat, ich kann wirklich was dazu beitragen. Und das kann wirklich jeder Einzelne. Und wir sind, wie Thorsten gesagt hat, natürlich irgendwo auch darauf angewiesen, Leute zu haben, die uns, ich sag mal Älteren, dann vielleicht sagen, ey, das ist total cringe, was ihr hier machen würdet. Ne? Wir müssen es ganz anders machen. Okay, stimmt, weil unsere Zielgruppe ist natürlich jung und wir brauchen die Leute, die die Sprache auch sprechen. Thorsten hat da ein ausgezeichnetes Team, die direkt mit unseren Konsumenten auf den Socials interagieren und die natürlich absolut die Sprache sprechen, wäre jetzt vielleicht nicht so angemessen, wenn ich das machen würde. Aber wir haben da die richtigen Leute, die dann wieder unsere Konsumenten abholen und das mega authentisch klingen lassen. Natürlich ist diese Konsumentennähe für uns von Anfang an so entscheidend gewesen. Dadurch, das weißt du ja sehr gut, Felix, dass wir nie die riesen Media-Budgets hatten. Das heißt, unser einziger Hebel war ja immer, bleib ganz nah dran, schau, ob die Konsumenten unsere Produkte und das, was wir machen, toll finden. Oder wir müssen justieren, wenn sie es nicht toll finden. Also dieser direkte Touchpoint, Feedback zu bekommen, damals mit Bloggern zusammenzuarbeiten oder eben über Facebook damals auch die Kommentare zu lesen, war irgendwo essentiell für uns, weil das natürlich Word by Mouth vorangetrieben hat, andere begeistert hat von unseren Produkten. Insofern ist es wahrscheinlich für uns diese Nähe zum Konsumenten fast ein bisschen einfacher wahrscheinlich als für andere Unternehmen, die immer schon über große Budgets verfügt haben, weil wir am Anfang darauf angewiesen waren und das jetzt eigentlich natürlicherweise so weiterziehen und das einfach dazugehört. Wirklich zu hören, kommt's an. Und wir würden nie ein Produkt pushen, das Konsumenten nicht mögen. Also wir schauen schon, haben wir das Richtige gemacht? Haben wir den Nerv getroffen und findet ihr es genauso cool wie wir? Weil ansonsten lohnt sich's auch nicht, ne? Wirklich zu sagen, ich möchte es auf Teufel komm raus verkaufen, wenn es am Ende nicht gebraucht wird und von unseren Konsumenten nicht als Mehrwert empfunden wird.
Gibt's tolle Feedback-Loops von der Community?
Das nehme ich gleich später auch nochmal auf, das Thema Community-Feedback. Bei dem Punkt ist ganz spannend, was er sagt, weil es hört sich, finde ich, so leicht an und euch nimmt man es auch total ab, ja, aber vielen anderen nicht. Da funktioniert es ja auch nicht so gut zu sagen, naja, wir hören total drauf, was die Community sagt, wir hören total drauf, was die jungen Leute sagen, wir finden es vielleicht, das käme Grinch rüber, wenn es wir machen oder wir finden es komisch. Aber da gehört ja schon was dazu, als Verantwortlicher letztendlich zu sagen, ich finde es vielleicht komisch oder ich verstehe das gar nicht oder ich sehe es am Ende anders, ich mache es trotzdem. Wie schafft ihr das? Und gab es da auch schon mal was, wo ihr gesagt habt, ich habe es doch eigentlich gewusst?
Ja. Ich glaube, du musst damit im Reinen sein, dass du weißt, dass du nicht der Richtige bist, der das entscheiden kann oder der das beurteilen kann. Es sind so profane Dinge. Wir setzen natürlich total auf Werkstudenten, Werkstudentinnen, auf Praktikantinnen. Aber wir versuchen ja auch, die Leute schon so früh an uns zu binden, weil wir sie dann, wenn sie mit dem Studium fertig sind, ihnen schon versuchen, wenn wir es denn können, eine Marketingstelle anzubieten. Weil das ist dann schon der Gamechanger. Und das, in Anführungszeichen, kann so einfach sein in dem heutigen Teilmarkt, wo es schwierig ist, gute Leute zu recruiten, sie selbst ein Stück weit auszubilden. Und natürlich macht es einen Unterschied, wenn eine 26-jährige Mitarbeiterin den Snapchat-Kanal betreut, weil sie einfach nativen Zugang zu dem Medium hat. Und das ist, glaube ich, die richtige Strategie, zu sagen, okay, ich bringe junge Leute in die Verantwortung und lass sie einfach, gib ihnen auch die Freiheit zu gestalten.
Mhm. Ja, total. Diese Freiheit und das auch auszuhalten. Gab es denn schon was, wo ihr wirklich gesagt habt, wir haben es doch vielleicht besser gewusst? Und gab es auch ein anderes Beispiel, wo ihr sagt, boah, wahrscheinlich gibt es sehr viele, wo ihr sagt, wir haben auf die Community gehört, auf unsere jungen Kolleginnen und Kollegen, aber gab es was, wo ihr sagt, da hätte ich mich vielleicht dann doch anders verhalten sollen oder anders entscheiden sollen, weil ich habe es eigentlich geahnt?
Ja, gibt es schon oft, aber das ist ja auch Teil des Lernprozesses irgendwie, dass wir werden ja auch immer mehr ein größeres Unternehmen, mehr zu Corporate, es wird kompliziert, das sind andere Fähigkeiten gefragt, als das bei Kostenhuber vor, keine Ahnung, 10 Jahren wichtig war. Also musste ich schon mehr an Prozesse, an Compliance, an all diese Dinge halten, die natürlich am Anfang auch für viele Leute, ich will nicht sagen, schwer greifbar sind, aber die natürlich auch so ein Arbeiten komplexer machen und die ja dann irgendwie auch ein Stück weit die Freiheit nehmen. Das gehört aber dazu, weil sonst kann so ein Unternehmen nicht wachsen und nicht groß werden. Und da gibt es natürlich schon mal Dinge, die einfach dann nicht mehr so gut funktionieren. Wir arbeiten, wir machen Fehler und das gehört dazu. Muss man akzeptieren, dass es so ist. Wer arbeitet, macht Fehler.
Ich glaube auch, dass das zählt, oder? Dass wir immer bereit sind, Sachen auszuprobieren. Klar, Compliance und alles wird natürlich komplexer, auch für uns. Unsere Aufgabe, da kommt dann wieder vielleicht Erfahrung und Alter mit unserer Rolle uns zugute, ne? Risiken abzuschätzen und entsprechend die jungen Mitarbeiter dann in die richtige Richtung zu lenken. Es ist nicht das Gleiche wie, ich probiere aber jetzt das bei Snapchat oder in einem anderen Kanal einfach mal aus und wir müssen irgendwie dafür Sorge tragen, das Risiko gut abzuschätzen oder eben wenigstens nah dran zu bleiben, um im schlimmsten Fall irgendwie zu verhindern, dass wir hier eine Grenze überschreiten. Aber inhaltlich haben uns natürlich alle jungen Kollegen sehr viel voraus und können das viel besser. Und unsere Rolle ist es dann wirklich, vielleicht auch ein richtiges KPI zu setzen oder in Investment zu betrachten oder eben ein Risiko abzuschätzen. Und dann sind noch die Rollen eigentlich ganz gut verteilt.
Also sehr sympathisch und ich glaube, gesundes Verständnis. Es ist schon der Begriff Mut gefallen. Ich bin sicher, vieles, was ihr macht, wird als mutig bezeichnet, weil es teilweise auch ganz neu ist oder auch sehr konsequent dann gemacht ist. Ihr seid zum Beispiel mit die Ersten gewesen auf Roblox, auf Twitch. Social Selling hatten wir schon angesprochen. Thorsten, eure Social- und Community-First-Ausrichtung, was ist dabei auch in dem von euch beschriebenen Setup? Yvonne, du hast gesagt, naja, vielleicht fällt es euch ein bisschen leichter, weil es von Anfang an fast schon gezwungen wurdet. Aber was ist da jetzt wirklich im Täglichen das Schwerste in der Umsetzung? Wen gibt es zu überzeugen im Unternehmen oder was bedeutet das für die Teamzusammenstellung? Was bedeutet es für die Zusammenarbeit mit Agenturen, diese wirklich 100% konsequente Social- und Community First-Ausrichtung. Gibt es da was, wo es selbst euch, sage ich mal, in dem Kontext noch wirklich schwerfällt oder wo ihr sagt, da müssen wir besser werden?
Total. Und das ist aktuell auch eins der größeren Projekte. Und da sehe ich dann meine Rolle. Meine Rolle ist ein Enabler von Prozessen und nicht ein inhaltlicher Gestalter. Dafür müssen und sollen die Teams ja auch da sein. Also wenn du es richtig durchdenkst und richtig gut machen willst, eigenes Studio, riesengroße Kanäle, Markenkommunikationscontent, ein Social Team, was die Channels managt, ein Community Experience Team, was mit der Community agiert, Influencer, die eine große Rolle spielen und auch da Grenzen sind verschwindend. Du hast 6, 7 Teams, die an dem gleichen Produkt quasi arbeiten. Das ist das, was ich meinen Teams versuche zu vermitteln, dass Social kein Channel ist, sondern etwas, an dem alle arbeiten und alle mitgestalten müssen. Und diese unterschiedlichen Teams zusammenzubringen, dort ein Framework zu schaffen, damit sie gut agieren können, damit wir sagen, okay, wie kriegen wir das hin, dass wir schnell die Inhalte erstellen, dass sie der Marke gerecht werden, wie die Marke auf TikTok, auf Instagram erscheinen möchte, dass sie aber auch plattformgerecht sind, sodass die Plattform das akzeptierte Algorithmus es feiert und wir diese Reichweiten bekommen. Wie greift Paid Media dann rein, um das zu amplifizieren? Wie kommen die Feedback Loops? Was lernen wir daraus? Und das in einer Geschwindigkeit umzusetzen, ich finde das eine riesengroße Herausforderung, die wir viel, viel besser machen müssen. Wenn man das wirklich durchdenkt, Social First Brand, was es bedeutet und wie das zusammenspielt, das ist wahnsinnig komplex und das so zu vereinfachen in so einem Unternehmenskontext, ist eine große Aufgabe und das müssten wir besser machen, weil ich sehe da noch eine ganze Menge an Potenzial.
Ich finde es ja fast schon entmutigend, dass ihr sagt, boah, wir haben noch ganz viel richtig zu machen, wobei ihr schon so viel richtig macht in dem Feld. Also da gibt es ja viele Marken, die sind da noch viel, viel weiter aus ganz unterschiedlichen Gründen entfernt.
Wir werden aber auch ein bisschen gezwungen durch die Branche, durch den Konsumenten, die Industrie. Und ich kann es ja wirklich, glaube ich, total glaubwürdig sagen. Ich bin hier ja erst seit, also Fokus Nurverhältnis relativ neu, bin trotzdem noch mit 4,5 Jahren. Ich kenne das nicht, diese wahnsinnige Geschwindigkeit, diese Nähe zu popkulturellen Ereignissen, diese wahnsinnige Dynamik, die damit verbunden ist. Da musst du dich natürlich ein bisschen anders aufstellen, als es jetzt vielleicht andere Industrien und andere Branchen machen müssen. Wir sind da schon ein Stück weit gezwungen, in Anführungszeichen, da mitzuspielen und uns dem irgendwie anzupassen. Das gilt aber halt nicht für jedes Unternehmen, logischerweise.
Ich glaube, Thorsten, hast noch eine Komplexitäts-, so ein Layer vergessen. Das sind natürlich alle unsere internationalen Partner und im Prinzip ja auch der immer höhere Anspruch an Lokalisierung von Kanälen, Lokalisierung von Content und so weiter. Also es wird ja nicht weniger komplex in der Zukunft. Deswegen, wie es Thorsten sagt, klar, wir können da immer besser werden. Aber das Thema der, wir nennen es, wahrscheinlich nennt es jeder so, die crossfunktionale Arbeit, ne? Das ist halt die größte Herausforderung, glaube ich, für Unternehmen heute, weil nichts mehr so linear ist und von einer Abteilung wirklich entschieden werden kann. Du brauchst die Zusammenarbeit, du brauchst die unterschiedlichen Impulse und wahrscheinlich auch Denkweisen und Sichtweisen von verschiedenen Partnern. Und bei uns ist es nun mal, die Marke hat eine bestimmte Sichtweise und will etwas natürlich auch schützen. Wir sehen uns immer so ein bisschen als Hüter der Marken.
Absolut. Jetzt hatten wir schon Vertrauen und Nähe. Mut, Schnelligkeit ist ja auch ein ganz entscheidender Faktor. Ist auch kein Geheimnis. Aber auch hier die Frage, wie kann es tatsächlich funktionieren? Yvonne, wie passt ihr eure Produkte schnell an? Wie greift ihr so schnell Trends und Entwicklungen auf? Auch wie geht es mit der Supply Chain? Ich glaube, ihr erneuert 50% oder bis zu 50% eures Portfolios pro Jahr. Wie macht ihr das? Kannst du da eine Essenz draus bilden?
Ich versuch's mal. Also das ganze Thema Trends und Innovation ist von Anfang an ein Riesenteil bei Cosnova gewesen. Mittlerweile haben wir dafür eine wahnsinnig tolle Abteilung, die sich zum einen wirklich darum kümmert, diese Trends für uns als Marketing-Teams insgesamt, ne, ja, so richtig greifbar zu machen. Die übersetzen alles, was sie sehen, aus diversesten Quellen, angefangen von Storechecks über verschiedene Trendinstitute, Long-Term-Trends, Makro-Trends und so weiter und versuchen das alles für uns jährlich zu übersetzen, sogar zweimal im Jahr, in diverse Buckets, würde ich fast sagen. Einmal das, was für uns alle als Unternehmen, wo geht die ganze Gesellschaft hin, wie dreht sich das alles, dass wir verstehen, in welcher Welt leben wir eigentlich. Und dann wird das alles mittlerweile so toll heruntergebrochen auf Produkttrends, auf Kategorietrends, auf Farbtrends, sodass wir natürlich eine perfekte Basis haben, von dort zu starten und dann in Welten zu denken. Was machen wir limitiert? Was bieten wir in unserem Standardsortiment an? Was kommt an Input natürlich von unseren Lieferanten auch. Wir haben ja keine eigene Produktion, sondern wir suchen uns die tollsten, schönsten Produkte aus, dort, wo wir sagen, der Lieferant, der produziert es am tollsten für uns. Ja, so versuchen wir dann unsere 50% Erneuerung in limitiert hier ein Standardprodukt umzusetzen. Aber natürlich sind wir über das Wachstum eigentlich auch langsamer geworden in unserer ganzen Produktentwicklungszeit und versuchen jetzt über verschiedene Tests sind im Prinzip, Schnelligkeit reinzubringen. Wie können wir ein Produkt in nur 5 Monaten von Idee bis zum Shelf sozusagen auf den Markt bringen. Und das mit der Herausforderung, die ich gerade angesprochen habe, wir sind ja auch international in über 90 Ländern vertreten. Wie kriegt man das dann wieder auch möglichst zeitnah in die Länder rein? Und das sind für uns ebenfalls, da würde ich genau das Gleiche sagen wie zur Organisationsentwicklung, das ist ein permanentes Arbeiten an diesen Prozessen, wie wir Produkte entwickeln und wie wir auch immer wieder eigentlich die Organisation dann challengen, schneller zu werden.
Thorsten, nehmen wir mal nur TikTok. Hier geht es ja wie bei allen Social-Media-Kanälen um Interaktionen. Wie bezieht ihr zum Beispiel die TikTok-Kommentare in eure Konsumentenanalyse mit ein? Also ich glaube, das versuchen alle sehr präsent auf Social-Media-Kanälen zu sein, aber viele schaffen noch nicht die Rückkopplung. Wie sieht es bei euch aus?
TikTok ist also natürlich ein gutes Beispiel und das ist auch mal das Go-To-Beispiel, mit dem wir so auch kommunizieren. Also wir haben das jetzt aufgebaut und ich finde, das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, das wünsche ich mir eigentlich auch in der Zukunft noch viel besser. Wir haben das auch, das ist ein riesengroßer Aufwand, weil wir natürlich weit über 1 Million Private Messages sozusagen bekommen.
Na, der Wahnsinn.
Und die wir halt irgendwie auch beantworten müssen. Und das kann halt eben auch zum Beispiel nicht eine AI machen. Das ist auch ganz bewusst von uns ein starker Glaubenssatz, das eben menschlich zu machen und nahbar zu machen und nicht das zu automatisieren, auch wenn es vielleicht zu Lasten der Effizienz geht. Wir haben schon jetzt dieses Community-Team aufgebaut, um eben genau das zu lösen, also actionable zu sein, diese Insights zu bekommen, sie da schnell ans Produktteam zu geben, aber sie auch so zu packagen, in Anführungszeichen, dass man damit was machen kann.
Jetzt hast du schon AI angesprochen. Ja, weil ich finde es ja Wahnsinn, du sagst über 1 Million Kommentare allein auf dem Kanal und ihr setzt da nicht AI ein, weil ihr eben sagt, na, das merken die Konsumentinnen und Konsumenten. Yvonne, ihr habt ja ein ganzes Ethik- oder Governance-Framework hinsichtlich AI. Was sagt es im Kern aus und ist es für intern oder für extern wichtiger?
Ja, das ist eine gute Frage. Beides wahrscheinlich, ne? Also wir haben uns damals, wahrscheinlich muss man das auch immer wieder reviewen in Bezug auf die Technologie, die wir jetzt gerade zur Verfügung haben, aber wir haben uns damals natürlich so ein paar grundlegende Fragen gestellt, wie weit wollen wir gehen, ohne dass wir schon abschätzen konnten, wie weit überhaupt die Technologie gehen wird. Aber dieses Thema Menschlichkeit, was Thorsten gerade angesprochen hatte, war uns in Bezug auf sowas wie interagieren wir mit den Konsumenten total wichtig, aber zum Beispiel auch, wie zeigen wir denn unsere Produkte am Menschen? Also man könnte ja dann durchaus sagen, ja gut, dann zeig halt die neuesten Looks einfach auf AI-Models und die sind dann perfekt, perfekte Haut, perfektes Aussehen, ne, absoluter Prototyp sozusagen. Und das haben wir festgelegt, dass wir das auf keinen Fall wollen, weil wir wollen immer echte Menschen zeigen und wir sind mit unseren Marken beide, Essence und Catrice, so aufgestellt, dass wir auf keinen Fall immer nur das Perfekte zeigen wollen, sondern Menschen, wie sie sind. Wir sind natürlich Beauty, das heißt, irgendwo muss es das Auge ansprechen, aber es gibt so viele facettenreiche Menschen, die wir eben auch zeigen wollen, mit vielleicht nicht 100% perfekter Haut oder dass man überhaupt Haut sieht, ist ja bei AI schon gar nicht mehr der Fall. Und solche Sachen haben wir zum Beispiel ausgeschlossen, während wir uns bei anderen wieder offener gezeigt haben. Und intern und extern ist es wahrscheinlich dann wichtig, intern, dass die Teams wissen, okay, das kann ich alles ausprobieren und in die Richtung kann ich Projekte anstoßen. Und extern sieht man, glaube ich, von unseren Marken immer diese Authentizität. Sehen wir deutlich in Kommentaren, manchmal auch negative, ganz ehrlich, ne, wenn wir ja auch Models zeigen, die nicht dem typischen Schönheitsideal oder dem, was man erwartet, zeigt, dann kriegen wir natürlich auch hier und dort negative Kommentare. Aber das ist die Echtheit, die wir zeigen wollen, der Menschen. Das ist, glaube ich, das Größte gewesen, Thorsten, oder in den ethischen Richtlinien, ja.
Ich meine, das, was Yvonne sagt, ist 100% richtig und dadurch entgeht uns natürlich eine ganze Menge an dem, was suggeriert wird, AI und Content Creation. Wir nutzen es halt anders für uns, wir haben es anders definiert. Wir setzen in der Content Creation AI ein, aber halt nicht, um wirklich dann am Ende Menschen, Models, Influencer, Creator, wie auch immer, zu ersetzen. Für uns ist es ein, und wir haben super Use Cases, aber sie sind nicht so nach vorne ersichtlich. Und das ist spannend. Was eigentlich gerade anders kommuniziert wird überall, ne? Du siehst den neuen TV-Spot komplett mit AI geredet, etc., etc. Machen wir gar nicht. Wir setzen es anders an.
Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, das Spannende. So wie ich das erlebe, ist, ihr umarmt ja oder ihr seid ganz positiv der AI gegenüber, aber bleibt euch treu zu sagen, wir schauen uns genau an, wo entspricht es dem Markenkern, wo passt zur Community und da setzen wir es ein und bei anderen Sachen ganz bewusst nicht. Jetzt hat man auch schon gesagt, KI ersetzt weder Models noch Menschen bei euch. Trotzdem die Frage, KI ersetzt euch ja auch nicht, aber was würdet ihr gern von KI ersetzt bekommen, wenn es denn gehen würde, Yvonne? Und dann gerne auch Thorsten.
Ja, Du, ich arbeite ja durch unser eigenes Cosnova-GPT schon viel damit. Also was KI für mich macht, ist so ein bisschen ein Sammelbecken an Gedanken, würde ich fast sagen, und eine Strukturhilfe für mich, die mich definitiv effizienter macht in Vorbereitung für was auch immer es ist, ne? Ein Projekt nochmal zusammenfassen, eine Präsentationsvorbereitung oder eben wirklich, wie ich es gerade gesagt habe, meine Gedanken zu dem, was ich gerade gesehen habe, auf einem Store-Check und so weiter, dann in eine Struktur bringen. Und das ist eine enorme, also ist es eine Erleichterung? Ich weiß gar nicht. Kann eigentlich viel mehr machen.
Ich würde mir vor allem wünschen, hätten wir schon gute humanoide Roboter, die könnten mir zu Hause die Wäsche machen. Das wäre für mich der absolute Gamechanger. da geht so viel Zeit verloren und an diesen Tätigkeiten. Wir haben so einen Product Concept Buddy erstellt. Wir haben Playbook Assistance, Voice-Over gemacht und Video-Editing, Captions, digitale Product Twins. Also da legen wir gerade im Marketing so ein bisschen den Fokus drauf. Nicht auf das, was vorne sichtbar ist, sondern aber halt auf die Prozesse im Hintergrund, die zu optimieren und da KI zu nutzen. Da sind wir auch richtig weit gekommen, würde ich sagen. Da haben wir Effizienzen generiert und können auch tatsächlich auch ganz, ganz starke Einsparungen vorweisen oder Freiräume, die wir den Teams schaffen. Und da gibt es einfach ganz konkrete Projekte. Ich persönlich bin ein großer Fan von Notebook LM, also von Google auf Gemini-Basis. Das ist mein Tipp, was mir immer mehr oder viel mehr Spaß macht, das zu nutzen, weil ich finde, es eine super Experience, super User Experience.
Ja, ich könnte auch noch Stunden mit euch weitersprechen, möchte aber zum letzten Punkt kommen, denn alles, was wir gehört haben, braucht ja eigentlich auch enorm viel Vertrauen und Rückhalt aus dem Board. Jetzt sollte man wissen, und wir haben es ja vorhin auch schon angesprochen, ihr beide seid ja im Board, also es sind schon zwei Marketeers dabei und jetzt auch kommt auch eure langjährige Kollegin, die Isabel, ins Board dazu als CMO für die Marke Essence. Gibt es aber vielleicht noch ein, zwei Tipps, Faktoren, die entscheidend sind für andere CMOs, für andere Marketeers, die vielleicht nicht das Glück haben, die Power der drei, Yvonne, im Board zu haben, wo man sagt, wie kriegt man denn Vertrauen für das Neue und Schnelle? Ja, für das vielleicht für uns erstmal befremdlich klingende, was die neuen Generationen da machen und wollen. Gibt's da was, wo ihr sagt, naja, das aus eurer Erfahrung raus, würdet ihr das jedem raten, so umzugehen, so ein Vertrauen zu kriegen, so eine Rückendeckung zu kriegen, Verständnis zu schaffen für das, was man tut, an euch beide gerichtet?
So ganz spontan aus dem Bauch raus, glaube ich, ist es wichtig, die Leute mitzunehmen. Vielleicht ein kleines Beispiel. Haben viele unserer Kollegen im Board tatsächlich TikTok und nutzen das? Eher weniger. Also wie kann ich zeigen, wie sich die Welt einer Gen Z verändert, indem ich sie mitnehme auf die Reise? Ich glaube, es ist schwierig, das ganze Umfeld, ne, die ganze Kommunikation, die auf vor allen Dingen die junge Generation ja einstürmt, jemand zu erklären, der darin überhaupt nicht zu Hause ist. Das heißt, ich muss irgendwie einen Weg finden, sie in diesen Alltag oder dieses ein bisschen spüren zu lassen, was dort passiert, um dann überzeugen zu können, wir müssen was auch immer dann tun, ne? Müssen wir dort auch präsent sein oder müssen wir was anderes tun? Aber dadurch, dass wir uns sonst zu weit entfernen von der Lebensrealität der Generation, die wir eigentlich ja bedienen wollen oder denen wir eigentlich Produkte verkaufen wollen, müssen wir es dann als Marketeers schaffen, unsere Kollegen dort bestmöglich mitzunehmen. Und in der Theorie geht es eben nicht, ne? Oder in einer PowerPoint-Schlacht.
Finde ich auch total viel über Inspiration, aber auch Kredibilität, dass man selber in den Themen auch drin ist und das auch gut vertreten kann. Aber auch vielleicht nochmal eine ganz andere Perspektive, über die ich so gelernt habe, als ich jetzt ins Board gekommen bin, dann vor knapp 3 Jahren, ist zu sagen, okay, speak boardroom, not buzzwords, habe ich mir so ein bisschen vorgenommen. Ich finde das ganz wichtig, dass du auch da die Glaubwürdigkeit von, keine Ahnung, CFO oder COO irgendwie, dass du sagst, Marketing ist ein Growth Driver und das ist keine Cost Center. Und dass du es schaffst, diese Boardroom-Language auch gut zu adaptieren und nicht dich immer nur in den klassischen Marketing-Sprech so ein bisschen verlierst, finde ich es auch ganz wichtig, um dort auch dann eine stärkere Glaubwürdigkeit zu bekommen.
Guter Hinweis, ja.
Beides sehr gute Hinweise. Und ich finde, das ist ein perfekter Abschluss, denn ihr habt mich überzeugt, ihr habt mich begeistert und auch inspiriert, liebe Yvonne, lieber Thorsten. Vielen Dank für eure Zeit. Mir hat super viel Spaß gemacht. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr dabei wart, meine ersten Gäste seid für mich als Host. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden.
Danke dir, Felix.
Vielen Dank, Felix.
So, das war meine erste und für mich sehr inspirierende Episode mit Yvonne Wutzler und Thorsten Mühl von Cosnova. Was nehme ich mit? 5 Dinge. Erstens, Nähe zur Community ist kein Buzzword, sondern ein Mindset. Von Consumer Centricity hin zum echten Belonging. Zweitens, Social ist mehr als nur ein Kanal, weit mehr. Wenn alle Teams am gleichen Produkt arbeiten, braucht es klare Prozesse und Vertrauen. Drittens, Mut heißt Verantwortung abgeben. Junge Talente gestalten Kanäle, Führung setzt die Leitplanken. Als vierten Punkt nehme ich die Geschwindigkeit mit. Geschwindigkeit ist entscheidend. Test and learn in Product und Content statt monatelanger Planung. Das ist ein Wettbewerbsvorteil. Und fünftens, KI ist ein Effizienzbooster, aber Menschlichkeit bleibt der Kern. Authentizität schlägt Automatisierung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den 12cast, teilt sie mit euren Kolleginnen und Kollegen und kommentiert, welche Themen und Menschen euch als nächstes interessieren würden. Mehr Infos und Links gibt es in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
12cast. Über Marken, Medien und die Menschen dahinter.